Cosmo. Cosmo. Cosmo loses heat.
Cosmo
hat nicht mehr den richtigen Beat.
Wir möchten Cosmo verändern und tatsächlich verschwindet damit auch der Name.
Cosmo.
Wie können wir ein Programm finden, wo wir einen Einstieg finden, dass die Hörenden uns hören?
Cosmo loses heat.
Das gehört auch zur Wahrheit. Wir erreichen mit Cosmo sehr, sehr, sehr wenige Menschen.
Hat nicht mehr den richtigen Beat.
Dass die Hörenden uns hören.
Wir performen bald ein anderes Lied.
Dass die Hörenden uns hören.
Eins live. Street.
Wir haben uns dazu entschieden, weil wir eine junge Zielgruppe adressieren wollen, Hip-Hop als Jugendkultur ernst zu nehmen.
Hip-Hop spielen wir euch dann in den Street.
Hip-Hop als Jugendkultur ernst zu nehmen und ein Programm zu machen, was in diese Welt Hip-Hop, Urban Street Culture, diese Welt aufgreift und das Thema interkulturelles Zusammenleben, was Kern von Cosmo bislang war, inhaltlich weiter mit umsetzt als Radioprogramm.
Street.
Tja, und da hörten wir gerade Shiva Schley, die noch Programmchefin von WDR Cosmo und 1 Live. Sie war hier also in dem Interview von Medias Res, dem Medienmagazin vom Deutschlandfunk, zu hören. Damals also noch mit einer Art Gedankenbeispiel, einer Art Theorie. Aber aus dieser Theorie ist Praxis geworden, denn der Rundfunkrat hat mit knapper Mehrheit beschlossen, dass also aus Cosmo WDR 1 Live Street wird. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im dem Medienhülle-Podcast, einem Medienpodcast von mir und Jörg Wagner. Jörg, wie siehst denn du das? Also, du hast ja sehr viele Radiosender kommen und gehen sehen, das kann man ja nun schon sagen. Eins haben wir sogar zusammen begleitet hier, BR Puls. Ich persönlich sehe das mit unheimlich traurigen Augen, weil ich nicht den Eindruck habe, dass denn ja eine multikulturelle Vielfalt in Zukunft noch bei den Öffentlich-Rechtlichen richtig abgebildet wird. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, was ist multikulturelle Vielfalt? Was wir meinen, ist wahrscheinlich eher der musikalische Bereich, weil sich das neue Programm beim Westdeutschen Rundfunk 1 Live Street vorrangig auf Hip-Hop soll stützen. Und das ist natürlich eine Sache, da ist schon MDR Sputnik, glaube ich, dran gescheitert. Damals DD64, wir wissen, auch umbenannt und die Musik wurde eingeengt. Damals gab es Blues, Klassik, das normale Chanson, Rockmusik, Hardrock, Elektronik, Techno und. Und dann wurde DT64 umbenannt, dann gab es MDR Sputnik und war auch auf der Hip-Hop-Schiene. Das ist aber schon ewig her, ne? So fast 30 Jahre. Wieso man jetzt beim Westdeutschen Rundfunk darauf kommt, dass man damit die Jugend abholt, weil das ist ja das Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, weiß ich jetzt nicht. Angeblich sollen ja die interkulturellen Themen erhalten bleiben, was aber auch wieder nur so eine Art theoretische Ankündigung ist. Es gab ja schon mal bei Cosmo eine Programmreform, da ist der Titel nicht abgeschafft worden, da wurden dann die Musikspecials rausgekantet. Also gerade das, was vielleicht interessant ist unter dem Stichwort Weltmusik oder Global Music oder wie auch immer, Global Pop, dass man etwas mehr bekommt als nur diesen angloamerikanischen Rock-Pop. Aber das war ja die große Stärke von Cosmo und auch in Berlin abgestrahlt. Das ist ja nochmal der Hinweis, dass es früher mal Radio Multikulti gab, entstanden aus SFB. 4 Multikulti 1994, auch inzwischen erledigt. Und man hatte ja Hoffnung, damals hieß Cosmo noch Funkhaus Europa, dass in dieser Kooperation auch mit Radio Bremen, RBB und WDR hier die Kosten, die natürlich entstehen bei solch einem Programm, geteilt werden können. Und nun gab es ja, ich glaube, das war der eigentliche Anstoß, diese, ja, im letzten Jahr am 1. Dezember in Kraft getretene Reformstaatsvertragsveränderung. Also ARD und ZDF wurden verpflichtet, nicht nur Fernsehkanäle einzustellen, sondern auch Radioprogramme, 17 Stück an der Zahl. Und nun gibt es diese seltsame Formel, die hat sich irgendjemand ausgedacht, völlig willkürlich, dass die Landesrundfunkanstalten nur 4 Radioprogramme machen dürfen. Ausnahmen sind die Gebiete, wo mehr als 6 Millionen Menschen leben. Eine andere Ausnahme ist, wenn man eine Mehrländeranstalt ist wie der RBB. Also der RBB darf insgesamt 6 machen, hat aber mit Cosmo, mit diesem kooperierten Programm, 6 1/3. Also war immer die Frage, wie gehen wir damit um? Will der Westdeutsche Rundfunk das Programm weiterführen? Und das hat sich nun in dieser Woche offenbar entschieden, dass man das umwidmet. Der RBB macht das dann irgendwie mit bei Radio 3, dem Kulturprogramm. Und was Radio Bremen macht, weiß ich gar nicht. Hast du da irgendwas mitbekommen?
Noch gar nichts. Also die haben sich noch nicht dazu verhalten. Und ja, dass der RBB das irgendwie bei Radio 3 mitmachen will, das ist auch nur so ein kurzer Satz, der da gefallen ist. Aber eine richtige Idee, wie es da weitergehen soll, hat da auch noch keiner geäußert.
Ja, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also das kann ich denen gar nicht vorwerfen. Allerdings ist natürlich die Frage, warum stellt man nicht irgendein anderes Programm ein?
Eben. Ja. Und warum, es ist ja auch nicht eingestellt, es wird ja umgemuddelt. Das ist ja noch schlimmer. Ja. Aber da möchte ich nochmal mit aller Schärfe dagegenhalten. Wir haben so viele Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land, die auch den Rundfunkbeitrag bezahlen. Und sie kommen immer weniger vor, ob es beim Personal ist, ja, oder mit ihren Themen oder auch jetzt mit ihrer Musik immer weniger. Und nun war das ja schon der letzte Katzenplatz, also Cosmo. Und selbst da geht man jetzt auf Hip-Hop und auch, wie gesagt, unser Vertrauen auch bei den Wortbeiträgen, bei den Wortthemen, also sich dann nicht nur noch auf diese Hip-Hop-Kultur zu stürzen, sondern nach wie vor auch zu schauen, was denn multikulturell in den großen Städten los ist. So richtig ist das bei meiner Seite nicht da, das muss ich mal wirklich so sagen.
Ich bin da ein bisschen entspannter, weil das Radio ist ja offenbar nicht mehr das Medium für solche Geschichten, sondern ich glaube mal, jeder hat irgendwie doch eine App auf seinem Handy für unterwegs Audio hören, ob das Podcast ist, ob das Webradios sind und so weiter. Und gerade Menschen, die ihre Landessprache gerne hören, sind viel schneller dann beim Originalradio in der Gegend als bei Cosmo. Denn das war ja die Begründung, ne? Irgendwie um die 1,3% Akzeptanz ist natürlich viel zu wenig. Was auch daran liegen kann, dass man das Programm vielleicht so ein bisschen auch schon stromlinienförmig gemacht hat. Aber letzten Endes ist das ein Prozess, der ja schon mit dem Satelliten Rundfunk und Fernsehen einsetzte, dass eben türkische Familien eher die Schüssel auf dem Dach hatten, als dann Funk aus Europa hörten oder Radio Multikulti.
Ja, aber nein. Also, wir können das auch mal andersrum sehen. Der Deutsche, der so sehr in seiner Soße rumschwimmt und vielleicht dann irgendwie einen Anlaufpunkt braucht, so ging es mir ganz oft als Zuhörer, um sich mal über das, was über dem Tellerrand hinaus passiert, zu informieren. Deswegen habe ich ganz oft Cosmo gehört, also höre ich immer noch, solange es das gibt. Und auch ein anderer Aspekt ist ja der Integrationsgedanke. Also zumindest ein Angebot parat zu haben, der eine offene Hand auch demonstriert.
Na, dieser Ansatz soll ja nicht sterben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch der Westdeutsche Rundfunk nach wie vor verpflichtet, laut WDR-Gesetz, dafür zu sorgen. Es ist jetzt bloß für mich unverständlich, warum man die Marke aufgibt dabei.
Ja, und warum man sich auf Hip-Hop konzentrieren will. Wer soll das verstehen?
Ja. Vielleicht haben die ja eine Marktforschung gemacht und festgestellt, dass der junge Migrant... Nennen wir ihn mal so, eher so Street-Music hört, deswegen ja auch wahrscheinlich Street. Das ist natürlich völliger Quatsch, also das ist irgendwie so eine Annahme, Trial and Error. Ja, Versuch und Irrtum, wir werden das nächste Woche vertiefen.
Wir werden das nächste Woche vertiefen, ja, da werden wir mehr auf dieses Thema eingehen.
Heute haben wir einen, der bei Cosmo einen Podcast macht, Machiavelli. aber nicht in dieser Angelegenheit, sondern weil er Journalist des Jahres geworden ist. Wassili Gollot.
Du warst bei den Journalisten des Jahres.
Ja, aber nur als Beobachter. Also das mache ich schon seit wenigstens 20 Jahren, dass ich dort vorbeigucke und sehe, wer ist die Creme de la Creme. Denn das ist eine unabhängige Jury und ich glaube, das gibt sonst keine Veranstaltung, die ist in dem Fall vom Medium-Magazin, von diesem Fachmagazin Print. Ich kenne keine Veranstaltung, die wirklich mal intensiv und ernsthaft nach den besten Journalistinnen und Journalisten des Landes fahndet. In dieser Kontinuität vor allen Dingen auch, und da war ich. Wassili Gollot wurde Journalist des Jahres in der Kategorie Reportage national ausgezeichnet. Da habe ich am Rande dieser Feierlichkeiten ein kleines Interview mit ihm bekommen. Wer es vertiefen will, Anne Will hat ihn auch diese Woche gerade im Podcast.
Ja, dazu noch zwei Anmerkungen. Ich finde es ganz toll, dass du, obwohl du ja nicht mehr beim RBB Medienmagazin bist, da immer noch dabei sein kannst. So richtig eine Selbstverständlichkeit ist es nicht. Also vielen lieben Dank auch nochmal von mir dafür. Und uns wurde ja vorgeworfen, wir wären irgendwie zu Russland freundlich. Was ich
hat
immer
uns
noch,
das jemand vorgeworfen, ja?
Ja, das in den Kommentaren bei
Ach so,
YouTube.
Ja.
Ja, wurde das
genau,
uns ja,
als wir Alexander Tauscher hier hatten.
Ja, das wäre ja ganz verwerflich, was wir machen würden. Aber gut, ich wollte eine Perspektive einfangen und jetzt auch mal eine andere Perspektive dazu.
Dann hast du jemanden interviewt, auch Stichwort Radio 1, aber auch RBB Fernsehen.
Ja, also ich würde sagen, als Nebenthema Stichwort Radio 1 und RBB Fernsehen. Ich hatte Britta Steffenhagen bei mir in der Sendung zu Gast. Und ja, so halb noch am Ende der Sendung und danach der Sendung habe ich aber mit ihr über künstliche Intelligenz für die Tätigkeit des Synchronsprechers gesprochen, beziehungsweise eher zur Ablösung des Synchronsprechers und der Synchronsprecherin. Und da ist es natürlich so eine Gefahr, auf die wir hinauslaufen. Die Leute werden also gezwungen, zum Beispiel zu unterschreiben, dass mit ihren Stimmen, die aufgenommen werden, auch eine künstliche Intelligenz gefüttert wird, geschult wird. Und da laufen sie also dagegen Sturm, weil sie natürlich ihren Arbeitsgrundlage in Zukunft doch als sehr gefährdet sehen.
Ja, nicht nur das, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass man echte Menschen lieber hört, aber dadurch, dass das wesentlich preiswerter zu sein scheint, Stimmen zu klonen und die Texte darüber laufen zu lassen, dass diese langjährige Kultur des Synchronsprechens und auch ausländische Filme dadurch nahbarer zu machen, verschwinden wird. Andererseits, lieber Philipp, habe ich aber auch das Gefühl, nehmen wir mal an, man sieht Brad Pitt mit seiner Originalstimme in Deutsch lippensynchron durch KI synchronisiert, hätte das auch irgendwas, oder?
Nee, so halb. Weil ich kann gewisse Witze zum Beispiel vom Englischen nicht gut ins Deutsche übersetzen und umgekehrt.
Na gut,
genauso.
Das würden die ja dann machen. Da würden dann der KI mit der Stimme von
ja,
Brad Pitt,
das ist
wenn
eine
er
Sache,
zustimmt.
Die mit Sicherheit nicht funktioniert. Ich habe dann also diesen englischen Humor beispielsweise mit dem deutschen Lippensynchron irgendwie. Und da bin ich der Meinung, dass das doch sehr miteinander kollidiert.
Aber das geht doch jetzt auch schon. Also nimm doch nur die zwei. Da gab es eben deutsche Synchronbuchautoren wie Rainer Brandt. Und die haben dann das dem deutschen Publikumsgeschmack angepasst, beziehungsweise aus langweiligen Serien lustige gemacht. Und das würde jetzt bloß nur nicht mit echten Schauspielern im dunklen Synchronstudio vertont, sondern da würde man sagen, okay, Tony Curtis oder wer auch immer, also die sind zwar tot, aber ich meine, die würden dann in Originalstimme sprechen. Das hätte doch auch einen Reiz, nicht jetzt irgendwelche Schauspieler zu hören. Also James Bond zum Beispiel, ne, redet ja nicht so, sondern das ist ja ein deutscher Schauspieler.
Ja, also, weißt du, am Ende des Tages, wenn immer mehr die KI die Arbeit für andere übernimmt, wer hat denn noch Geld für eine Miete und einen Handwerker und diesen ganzen Staat?
Es geht
Staat?
Ja jetzt hier um, da bin ich ja mit dir völlig einer Meinung, dass man nicht die Menschen jetzt komplett arbeitslos machen sollte und auf Maschinen dann Sozialabgaben entrichten sollte, sondern hier geht es ja um eine Kultur, ne? Also in manchen Ländern wird ja gar nicht synchronisiert. Da siehst du dann Untertitel. Oder wie in Polen, das war, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da spricht ein Mann oder eine Frau alle Rollen ein. Ja, das ist, also insofern haben wir eine Kultur geschaffen, die wirklich interessant ist und die ich auch liebe, weil ich auch Synchronstimmen liebe. Ja, aber andererseits hat man ja nie die Echten gehört. Und warum soll man jetzt mal nicht die nächsten 20 Jahre die echten Stimmen der Schauspieler hören?
Ja, aber das glaube ich auch, dass das nicht der Fall ist, dass das jetzt gleich, weil dann brauche ich doch die Stimme, das Einverständnis nicht, um die Originalstimme eines deutschen Schauspielers oder einer deutschen Schauspielerin zu nehmen, ja, um damit dann irgendwie weiter zu synchronisieren. Weißt du, was ich meine? Da ist doch ein Denkfehler drin. Und sie haben
es ja
schon.
Nicht ein Denkfehler, es gibt dann zwei verschiedene Methoden. Ne, einerseits werden dann deutsche Schauspieler geklont, um Filme zu synchronisieren, wo die echten Stimmen eben nicht vorliegen, weil das schneller geht. Und ich sag mal, irgendeine Netflix-Serie, wo es einfach für die Amerikaner gar nicht interessant ist, den deutschen Markt so aufwendig zu synchronisieren, sondern die wissen, die Leute gucken das auch mit stümperhaft KI zusammengeschusterten Geschichten. Aber dann gibt's eben die andere, das ist ja in dieser Technologie mit drin, dass man sagt, also ein Originalschauspieler spricht in 20 Sprachen seine eigene Rolle. Das ist ja eine Chance, finde ich.
Ja, also ich, auch jetzt für den Podcast-Bereich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gibt es das ja auch schon teilweise.
Ja, das gibt's, aber das finde ich abartig. Also
wieso? Also uns ja beide auf Japanisch zu hören, das würde ich schon gerne machen.
Nein, das ist Quatsch. Also,
wieso ist
so ein
das
Podcast
Quatsch?
Lebt ja davon, dass wir Emotionen zeigen.
Ja, aber das ist mit den Emotionen, ist doch genau das Ding.
Nee, du das andere sind ja, das sind ja gespielte Emotionen. Wir haben ja echte Emotionen. Weißt du, was ich meine? Ein Podcast ist ja echt, während ja so ein, ich sag mal, fiktionaler Film ist ja in der Regel, dass da Schauspieler etwas simulieren.
Ja, aber es muss schon gefühlsecht trotzdem sein. Ja.
Ah ja, es ist gespielte Gefühlsecht.
Und dann ist das andere,
Geschichte. Ist
auch natürlich so eine Übervorteilung, wenn es um Werbung geht. Synchronsprecher haben auch oft noch irgendwie für einen Werbeclip was eingesprochen, weil sie mit der Stimme oder mit dem Schauspieler so verbandelt sind, nicht? Hm. Und da bricht immer mehr an Einnahmemöglichkeiten
ja,
weg.
Ja, das,
und das ist ja im Radiobereich haben wir das auch erlebt, mit dem Podcast übrigens. Ja, früher hat der Radio-Feature-Autor ein Wiederholungshonorar bekommen, wenn sein Radio-Feature nochmal gesendet wurde.
Nee, das ist
obsolet.
Das ist völlig klar, aber das, wenn man so die Film- und Fernsehgeschichte zurückgeht, waren immer solche Sprünge. Also der Sprung vom Stumm- zum Tonfilm, ne? Wo Schauspieler, die eigentlich keine Stimme hatten, vom Markt dann weggefegt wurden. Ne? Und dann habe ich mal sowas Nettes gehört. Es gab dann irgendwann mal Schauspieler, die nicht 4K-tauglich waren, weil die zu starke Poren in der Haut hatten. Und dann musste extra 4K-Schminke entwickelt werden. Und auch da gab es dann irgendwie so ein kleines Aussortieren. Also Disruption ist in der Film- und Fernsehgeschichte nicht das erste Mal. Nicht, dass ich das jetzt verteidige. Und ich bin immer auf der Seite der Synchronschauspielerinnen und Schauspieler. Aber ich finde trotzdem interessant, was ich für neue Geschichten dadurch auch auftun. Also es ist nicht schwarz und weiß. Also
naja, doch. Also
das
an
andere
der
wäre Maschinenstürmerei,
doch,
das hatten wir alles
ja,
schon.
Ja,
ne?
aber es bündelt sich, die Verdienstmöglichkeiten verbünden sich immer mehr ja, auf immer weniger Menschen. Das ist schon ein anderer Ansatz, wie es mal war.
Aber Petroleumlampenhersteller haben es auch schwer in dieser Zeit.
Ja, nun komm, was ist das denn jetzt für ein Vergleich von
Nein, das ist
Menschen,
natürlich.
Von Menschen für Menschen gemachtes
ja.
Medientum, Synchronisieren ja. von Emotionen, von Witzen,
ja,
von
ja, ja. Ich
Freizeitgestaltung?
Ich sehe auch die Chancen durch die KI-Vertonung. Ich sagte Stichwort Brad Pitt, dass man den mal im Original auf Deutsch
ich
reden
bin
hört.
Sehr, sehr, sehr skeptisch.
Ja, muss man ausprobieren.
Irgendwann gibt
es
Radio von KI, dann gibt es Nachrichtensprecher von KI und dann können wir alle zu Hause rumsitzen und in der Nase bohren.
Nein, das wird so nicht passieren, aber an Alexa hat man sich doch auch gewöhnt, dass die mit einer künstlichen Stimme redet. Bahnhofsansagen, alle künstlich. Es wird Bereiche geben, wo künstliche Stimmen ihren Platz finden und auch eine Berechtigung haben. Und es wird Bereiche geben, also ich sag mal in einer hochwertigen Kunst, wo man das dann ablehnt. Und dass die Synchronsprecher darum kämpfen, finde ich völlig in Ordnung. Hier Klartext zu reden und zu sagen, wir wollen das so und wir bewahren auch Filmproduzenten vor Fehlentscheidungen dadurch. Das muss diskutiert werden, klar.
Ja, also jedenfalls, Britta Steffenhagen hat das unheimlich gut, ist für mein Empfinden erklärt, was so ihre Punkte sind. Und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall uns auch dann zusammen mal ja, ansehen oder anhören, je nachdem. Aber es kommt auch noch der Wassily Golot, nicht?
Der kommt zuerst, dann kommt Britta Steffenhagen und dann habe ich noch jemanden interviewt, da zum Stichwort sterbende Radios, der früher beim RIAS gearbeitet hat, denn du hattest Kontakt mit jemandem aus Hof. Du erinnerst dich.
Jürgen Steder, ja.
Und er hat zusammen mit seinem Pendant in Plauen ein 80 Jahre RIAS Geburtstagstreffen organisiert und da sagte man sich, das machen wir nicht untereinander nur als Hörerinnen und Hörer, sondern wir laden jemanden ein, der im RIAS noch ein- und ausgegangen ist und das ist Gerhard Koti. Der war auch später beim SF Beat und er war auch beim SFB Morgenecho, aber er hat auch eine RIAS-Zeit und er berichtete mir in dieser Woche von diesem Treffen am Originalschauplatz, nicht in Plauen, sondern in Berlin am Hans-Rosenthal-Platz haben wir uns getroffen und er erzählte, wie es da war. Und Alexander Tauscher, der Name fiel vorhin schon, war auch da und schickte uns ein paar Fotos von diesem Treffen. So, und das natürlich wie immer in vollster Schönheit und Klarheit.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Roast of
die Medienhölle.
Journalist des Jahres.
Ich bin Wassily Golot und Studioleiter der ARD in Kiew, zuständig für die Ukraine-Berichterstattung.
Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst, weil es ist ja gerade wieder die Hölle los in Kiew. Warum konntest du hier sein?
Es ist seit Jahren die Hölle los in der Ukraine, seit Russland diesen brutalen Angriffskrieg in dieser Dimension gestartet hat. Der Krieg läuft ja schon seit 2014, aber der große Überfall eben am 24. Februar 2022. Ich hatte tatsächlich etwas Urlaub und im Anschluss ein StudioleiterInnen-Treffen in Köln. Insofern passte das, aber ich werde mich direkt morgen früh in den Zug setzen und dann ungefähr 24 Stunden fahren, bis ich wieder in Kiew bin. Im Studio und bei meinem Team.
Während der Dankesrede hast du gesagt, du hast gerade vor 30 Minuten das Signal bekommen, dass schon wieder Luftalarm in Kiew ist. Was bedeutet das konkret? Wie muss man sich das vielleicht auch für uns vorstellen?
Es bedeutet nicht, dass alle rund um die Uhr im Keller sitzen und Angst haben. Es bedeutet vielmehr, dass es auch so etwas gibt wie einen Alltag. Menschen gehen zur Arbeit, Menschen bringen ihre Kinder in die Schule, in den Kindergarten. Aber es bedeutet eben, dass jederzeit überall im ganzen Land Gefahr möglich ist, dass eine konstante Bedrohung über allem schwebt. Und dieser Luftalarm macht diese Bedrohung noch einmal spürbarer. Es ist ein schrilles Sirenengeräusch, was immer wieder unangenehm ist. Da gewöhnst du dich auch nicht daran. Da zieht sich alles in dir zusammen. Das kennt man in Deutschland glücklicherweise meistens nur von Tests, wenn die Sirenen einmal im Jahr getestet werden. Und das bedeutet für alle Menschen im Land, dass sie erstmal gucken auf ihren Smartphones, was ist das denn für eine Bedrohung? Sind das gerade Drohnen, die in der Nähe sind? Sind das Raketen, die auf die Hauptstadt zufliegen? Und dann wird geguckt, wenn das tatsächlich Raketen sind, dann sucht man sich einen sicheren Ort. Wenn man weiß, das sind nur Drohnen, das dauert jetzt noch ein bisschen, dann geht man erstmal weiter seinem Alltag nach. Also du lernst schon, damit zu leben. Aber spätestens, wenn du in deiner Nähe Explosionen hörst, weil du weißt, die Flugabwehr ist aktiv, spätestens da ist es sinnvoll, in die U-Bahn-Station zu gehen, in den Keller oder in den Hausflur.
Kürzlich gab es tatsächlich eine Detonation in eurem Studio in Kiew, im ARD-Studio und auch bei der Deutschen Welle. Da sind die Scheiben rausgeflogen, es gab Verwüstungen im Studio. Zum Glück waren keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vor Ort. Aber das, also mich würde das beeindrucken, ehrlicherweise. Wie ging es dir?
Ich stand so oft vor Wohnhäusern, wo Leichen rausgetragen wurden, weil kurz zuvor eine russische Rakete eingeschlagen ist und dort Menschen, die friedlich geschlafen haben, getötet hat. Das ist die bittere Realität in der Ukraine. Das gehört zum Leben der Menschen dazu und allen, die dort arbeiten. Auch uns ist bewusst, dass dieses Risiko da ist. Wir versuchen, so sicher wie möglich zu arbeiten, uns in Sicherheit zu bringen. Aber spätestens als vor einem Jahr das Ministerkabinett getroffen wurde, was Luftlinie einige hundert Meter von unserem Studio entfernt ist, war klar, eine Druckwelle kann auch uns treffen. Es kann auch hier eine Rakete landen. Wir wissen tatsächlich nicht, wo der Einschlag war. Wir gehen davon aus, dass es eine Druckwelle war, die Teile unseres Studios zerstört hat. Also der Raum, wo wir jeden Morgen konferieren, da sind Fenster rausgeflogen, da sind teilweise Wände, nicht tragende Wände zusammengefallen. Da waren überall Splitter und für die Kolleginnen und Kollegen, die da reingegangen sind, war das ein Riesenschock, das so zu sehen, den eigenen Arbeitsplatz so zu sehen. Aber es haben alle alles dafür getan, dass das möglichst schnell eben nicht mehr so aussieht. Dort, wo Fenster waren, sind jetzt Holzbretter, Holzplatten vorübergehend. Der ganze Müll ist rausgebracht worden und wir wollen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass man im gesamten Studio wieder normal arbeiten kann, in dem Wissen, dass es keine Normalität gibt, solange Russland diesen Krieg weiter.
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, ob das ein zielgerichteter Anschlag war oder eher das, was man vielleicht als, ja, Beifang, Kollateralschaden in der Militärsprache framed?
Wow. Ich möchte ungern spekulieren. Ja. Wir gehen nicht davon aus, also von all dem, was wir wissen, dass wir das direkte Ziel waren. Was wir aber wissen, ist, dass Russland sehr gezielt in Kauf nimmt bei den Angriffen, dass Zivilisten ums Leben kommen, dass Krankenhäuser getroffen werden, dass Schulen getroffen werden. Es gibt Fälle, wo man davon ausgehen kann, dass solche Angriffe auch gezielt waren. In diesem Fall fehlt mir das Wissen darüber, da wäre ich zurückhaltet.
Nun stelle ich mir vor, also das ist ja nicht das erste Interview, was wir führen. Der Krieg, sagen wir mal, in der, du sprichst von Vollinvasion, dauert 4 Jahre, fast 4,5 Jahre.
Ja, der Krieg dauert ja seit 2014, da hat Russland Grenzen verschoben, genau. Die Krim annektiert. Das heißt, das ist faktisch der Kriegsbeginn. Aber dass wirklich alle Menschen im Land Sorge davor haben müssen, dass eine russische Rakete oder eine russische Drohne sie treffen könnte, und zwar überall, diese Gefahr besteht seit dem 24. Februar 2022.
Nun bist du, ich sag das mal so knallhart, wie es eigentlich ist, der Objektivität und Neutralität verpflichtet, aber du bist, wenn ich das jetzt mal provokant formulieren darf, embedded. Du bist erstens jemand, der auf ukrainische Wurzeln hat. Zweitens, der darunter leidet, dass militärisch Kiew beschossen wird. Wie kriegst du es für dich hin, dass du dennoch über diesen militärischen Konflikt, über diesen Krieg, dann doch sowas wie sachlich, objektiv gerichtest, ohne deine eigene Befindlichkeit zum Maßstab zu machen?
Da muss ich erstmal die Frage korrigieren, weil da einige faktische Fehler drin waren. Wir sind nicht embedded. Wir arbeiten in einem freien Land. Wir haben dort ein eigenes Studio. Wir haben dort ein eigenes Team. Und wir waren nie embedded mit dem ukrainischen Militär unterwegs, im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen, die das dann transparent machen.
Aber emotional.
Aber wir arbeiten
nicht. Wenn man beschossen wird, ist man vielleicht anders geneigt, über einen Konflikt zu berichten, als wenn man nicht beschossen wird, oder?
Das ist eine Unterstellung und noch eine Klarstellung zu meinen ukrainischen Wurzeln. Meine Mutter kommt aus Russland, meine Großeltern haben in Russland gelebt und ich war, seit ich denken kann, wesentlich häufiger in Russland als in der Ukraine. So, das erstmal zu der Rahmenlage. Mein Job ist, Journalist zu sein. Ich bin diesem Handwerk, was ich gelernt habe, verpflichtet. Und ich könnte es von mir selber nicht verantworten, unsauber zu arbeiten. Das gilt für mein gesamtes Team. Wir haben im Studio selber ein 4-6-Augen-Prinzip. Wir haben außerdem Redaktionen in Deutschland, die unsere Beiträge checken und prüfen. Und vor allem sind wir so massiv im Ziel von russischer Propaganda, dass wir uns auch vor diesem Gesichtspunkt keine Fehler erlauben dürfen, unabhängig davon, dass wir keine Fehler machen wollen. Wir sind Menschen, wir verrechnen uns manchmal. Wir haben einmal Umrechnung aus der ukrainischen Währung Hryvna in den Euro falsch betätigt. Da haben wir statt 2 Milliarden 20 Milliarden gesagt, also Fehler passieren, wir korrigieren diese Fehler, aber es ändert eben nichts daran, dass wir vor Ort sind, um kritisch über das zu berichten, was passiert. die größte Bedrohung für die Ukraine sind die Angriffe durch Russland. Aber es gibt auch innere Probleme in der Ukraine, wie der Kampf gegen die Korruption. Auch das haben wir immer wieder berichtet, groß berichtet in der Tagesschau, in den Tagesthemen. Auch diese Frage habe ich dem ukrainischen Präsidenten im Interview gestellt. Also ich glaube, an der Stelle spricht unsere Arbeit für uns.
Okay, nun ist das aber so, dass man, wenn man lange noch auf dieser Welt ist, und das bist du auch, dass es klar ist, dass dieser Krieg irgendwann zu Ende sein wird. Aber Donald Trump, noch nicht US-Präsident, sagte, er kann diesen Krieg in 2 Tagen beenden.
24 Stunden.
Oder sogar 24 Stunden. Der jetzt nicht mehr im Amt tätige Viktor Orban sagte, nur die Großmächte können hier den Krieg beenden. Das sagte er bei einer Podiumsveranstaltung mit dem Cicero, mit der Berliner Zeitung. Damals, also wo klar war, dass Europa überhaupt kein Stimmrecht hat bei diesem Krieg. Nun ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat irgendwie das Bedürfnis, noch den Iran zu bombardieren und nicht den Ukraine- und Russland-Konflikt oder den Krieg quasi zu beenden. Aus deiner Lebenserfahrung, aus der Tatsache, dass du unmittelbar auch bedroht bist, was ist denn die Kraft oder was sind die Triebkräfte, die diesen Krieg in Bewegung halten? Was läuft da? Warum ist der nicht schon längst zu Ende?
Das ist eine Frage, die geht direkt in den Kreml an Wladimir Putin. Russland hat diesen Krieg begonnen 2014, Russland hat diesen Krieg 2022 ausgeweitet und Russland ist bis heute nicht bereit zu einer bedingungslosen Waffenruhe. Das ist erstmal die Faktenlage.
Die USA haben damit nichts zu tun?
Die USA haben, wie wir sehen, wenig Einfluss darauf, dass dieser Krieg zu einem Ende kommen kann, weil Russland diesen Krieg nicht beenden will. Die USA haben versucht, das Opfer unter Druck zu setzen, die Ukraine, und gesagt, ihr zieht euch aus eurem Gebiet zurück. Und die Ukraine hat gesagt, wieso sollten wir unser eigenes Staatsgebiet verlassen, zumal wir ja keine Garantien bekommen. Die Ukrainer verweisen immer wieder auf das Budapester Memorandum von 1994. Darin wurde der Ukraine zugesichert, dass wenn sie ihre Nuklearwaffen abgibt, dass ihre territoriale Integrität gewahrt wird, und zwar zugesichert unter anderem von den USA und von Russland. Russland hat das gebrochen und die USA haben die Ukraine nicht ausreichend unterstützt, als dass die territoriale Integrität gewahrt werden konnte. So, wir sehen gerade schon, dass es möglicherweise doch diplomatische Bewegung geben könnte, denn die Ukraine hat militärisch gerade durch eine stärkere Drohnenproduktion, durch eine Technologisierung dieses Krieges, wo die Ukraine Wege gefunden hat, die eigenen Schwächen zu kompensieren, Möglichkeiten, Russland wiederum unter Druck zu setzen. Und das sind sozusagen die Faktoren, die zu einem schnelleren Ende des Krieges führen können. Wenn Russland merkt, wir kommen hier nicht weiter, wir gewinnen nicht, sondern wir verlieren, und das bringt sozusagen dieses Regime ins Wanken. Und der andere Faktor ist natürlich die wirtschaftliche Situation. Wenn Russland merkt, das tut uns wirtschaftlich so weh, als dass sich dieser Krieg nicht lohnt, dann wird dieser Krieg enden. Und diese Faktoren, diese Schmerzen, die Russland hat, sind beide noch nicht stark genug, als dass Russland zu dieser Entscheidung kommen kann. Aber der Aggressor ist sozusagen derjenige, an den sich diese Fragen richten müssen.
Also wenn ich Putin richtig verstanden habe, er will zurück vor Lenin, Kiew als Urmutter Russlands zurückerobern. Man könnte,
das ist ja faktisch falsch, damals gab es ja kein Russland.
Genau, aber um das mal vielleicht mit Worten aus der Nazi-Ideologie zu beschreiben, Heim ins Reich. Ukraine soll Heim ins Reich Russlands geholt werden.
Das ist
ja
genau, aber dieses Narrativ ist ja falsch. Also
ja, gut, aber das ist das.
Ja, ich glaube, man muss sich eine Sache vergegenwärtigen. Mhm. Da sitzt ein Mensch an der Macht, der mit der Realität wenig sich beschäftigt. Der hat ein verzerrtes Geschichtsbild, das nichts mit Fakten zu tun hat. An russischen Schulen wird gelehrt, dass die Wiedervereinigung Deutschlands eine völkerrechtswidrige Annexion war. Das muss man sich vergegenwärtigen, dass die Menschen, die in diesem Land leben, sowas in der Schule lernen. Und denen wird eben auch gesagt, dass die Ukraine niemals ein Staat war. Also all das, all diese Lügen werden den Menschen in der Schule beigebracht. Es gibt keine kritische Auseinandersetzung mit Stalins Terror, mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Fehlern, mit den eigenen Verbrechen. Das alles passiert nicht. Stattdessen sind Lügenmärchen ganz tief in den Köpfen der Menschen in Russland verankert, weshalb dieses Problem auch über Putin hinausgeht. Es ist nicht nur Putins Krieg, es ist Russlands Krieg, und es ist ein Krieg, den leider sehr viele Menschen, auch Menschen, die ich gut kenne in Russland, mittragen und mit unterstützen. Und die Ukraine ist moralisch, rechtlich, also auf allen Ebenen absolut im Recht, sich selber zu verteidigen.
Also souveräner Staat, genau.
Genau, das ist ja auch der Grund, warum Europa, warum europäische Staaten wie Deutschland die Ukraine so stark unterstützen. Und zu der Ausgangsfrage, es geht ja nicht, natürlich, wenn ich von dort berichte, ist mein Leben mehr in Gefahr, als wenn ich jetzt hier in Berlin stehe. Aber es geht ja nicht um mich. Mein Job ist zu berichten, mein Job ist die deutsche Öffentlichkeit darüber zu informieren. Das machen wir im Team. Wir gehen keine unnötigen Risiken. Wir würden jetzt nicht ohne genau die Reise zu planen irgendwo an die Front fahren, zumal wir ja sehen, dass gezielt Jagd auch auf Journalisten mit FPV-Drohnen gemacht wird. Wir haben ein ganz klares Sicherheitskonzept. Wir versuchen so professionell wie möglich jeden Einsatz zu planen. Mhm. Das ist meine Verantwortung als Studioleiter für mein Team. Aber es geht sozusagen nicht um uns. Es geht darum, dass die Menschen, die deutsche Öffentlichkeit über das informiert wird. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir ein Studio in Moskau weiterhin haben, wo es sehr, sehr schwierig ist, für die Kolleginnen und Kollegen überhaupt Akkreditierungen zu bekommen. Wir haben aber gerade eine Kollegin da, Silke Dietrich, die für die ARD aus Moskau, aus Russland berichtet, mit allen Einschränkungen, die die Berichterstattung in Russland hat. Du darfst Dinge wie Krieg nicht einfach sagen, du darfst nicht ohne weiteres frei recherchieren zu allem, was mit der sogenannten militärischen Spezialoperation zu tun hat. Aber wir haben eben eine Kollegin...
Obwohl Putin auch inzwischen von Krieg redet, ne? Also nicht mehr nur eine Spezialoperation.
Genau, aber bisher gab es kein Gerichtsverfahren gegen ihn, aber gegen andere eben schon, auch gegen Menschen, die mit einem weißen Plakat auf dem Roten Platz standen. Aber genau aus dem Grund sind wir in der Ukraine, um zu berichten, was ist. Und genau aus dem Grund haben wir Kollegen in Moskau, die trotz der Schwierigkeiten und Widrigkeiten dort sind, um ein Gefühl dafür zu bekommen, passiert in diesem Land was oder eben nicht.
Abschlussfrage, wie lange wirst du noch über den Krieg berichten?
Ich würde mir nicht sehnlicher wünschen, als über Frieden zu berichten. Ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wie lange
dein Gefühl
der Krieg andauert. Wäre absolut unseriös. Es gibt so viele Journalisten, die rumspekuliert haben. Ich habe schon an sehr vielen Stellen gedacht, auch auf Grundlage von Expertise von Menschen, die sich mit Kriegen auskennen, dass ein Abnutzungskrieg in dieser Intensität, der größte Krieg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, dass der überhaupt nicht so lange dauern kann. Wir sehen jetzt aber das Gegenteil. Wir sehen, dass jeden Tag etwa 1000 oder mehr russische Soldaten sterben bzw. schwer verwundet werden. Auf ukrainischer Seite sind es etwa 300. Das sind einfach gewaltige Zahlen an Menschen. Plus sehen wir die massiven Angriffe auf Zivilisten jeden Tag. Fast jeden Tag werden Zivilisten in der Ukraine getötet durch russische Angriffe. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich enden. Und er muss vor allem so enden, dass die Menschen in der Ukraine in Freiheit und Sicherheit ihre Zukunft planen können und nicht Sorge davor haben müssen, dass das nur eine kurze Pause ist und Russland dann wieder angreift, denn alle die Ukraine längst vergessen haben. Das sind die Voraussetzungen dafür und mein großer persönlicher Wunsch, gedacht an die Menschen in der Ukraine, aber auch an alle Menschen in Europa, die der Frieden sich wünschen, ist, dass das so schnell wie möglich, am besten noch in diesem Jahr passiert.
Zusatzfrage an einen kritischen Journalisten. Krieg ist aus meiner Lebenserfahrung nicht nur einfach ein Zwei-Parteien-Konflikt, sondern es verdienen auch unheimlich viele Leute an so einem Krieg, die Militärtechnologie vor allen Dingen entwickeln. Und man hat das Gefühl, auch jetzt in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, dass man diese neue Art des Drohnenkriegs natürlich, das sage ich jetzt natürlich, studiert, um auch gewappnet zu sein für Verteidigungsfälle, dass es aber auch ein Interesse gibt, Militärtechnik vor Ort zu testen. Also ich unterstelle jetzt, dass es Menschen gibt auf der Welt, die daran auch verdienen an diesem Krieg. Glaubst du, dass unter diesem Vorzeichen des dann doch Real-Life-Experiments es schwer sein wird, diesen Krieg zu beenden, wo man doch die Chance hat, sich zu optimieren im militärischen Sinn?
Es gibt absolut Menschen, die an diesem Krieg verdienen. Und auch vor diesem Gesichtspunkt wäre es umso wichtiger, dass der Aggressor diesen Krieg beendet. Es liegt an Russland. Russland hat diesen Krieg begonnen und Russland führt diesen Krieg weiter. Und Russland hat, und das konnte ich mir selbst ansehen, dort, wo meine Großeltern herkommen, gab es jedes Jahr eine große Militärmesse, wo es eine Art Panzerbiathlon auch gab, wo Kindern gezeigt wurde, hier, das ist alles toll und so funktioniert das. Und Russland hat seit Jahren, seit Jahrzehnten wahnsinnig viel Geld in Rüstung gesteckt und steckt immer noch dieses Geld rein. Wir sehen in russischen Raketen westliche Bauteile. Also Russland umgeht Sanktionen, teilweise auch deutsche Unternehmen sind in diesen Waffen verbaut. Und das alles sind Dinge, die natürlich viel, viel kritischer unter die Lupe genommen werden müssen. Warum wirken die Sanktionen nicht? Wie können die Sanktionen verschärft werden, damit Russland sozusagen nicht mehr wirtschaftlich profitiert, damit Russland diese Raketen gar nicht erst bauen kann? Und wenn das alles passiert, dann endet dieser Krieg schneller, als wir uns jetzt vorstellen können.
Jetzt nur doch noch eine Frage. Du kennst das Lied, meinst du, die Russen wollen Krieg? Khatjatli Ruskije Vojnoj. Volker Braun hatte damals in der DDR den umgetextet und meinte, meinst du, die Amis wollen Krieg? Die Frage dahinter steckt, meinst du, die Völker wollen Krieg? Es sind weder die Russen, noch die Amerikaner, noch die Deutschen, noch die Ukrainer, die Krieg wollen. Es sind bestimmte Interessensgruppen in einem Konflikt. Für mich jetzt dennoch die Frage, was muss passieren, damit die, die an diesem Krieg verdienen, ob das militärisch, finanziell oder durch eine Art Rechthaberei, was muss passieren weltweit, damit dieser Krieg endlich aufhört?
Die Menschen in der Ukraine wollten keinen Krieg, wollen keinen Krieg und werden auch nach dem, was ich einschätzen kann, keinen Krieg wollen. Sie wollen einfach in Frieden leben bei sich zu Hause. Sie wollen, dass keine Raketen auf ihre Häuser fallen. Sie wollen, dass ihre Kinder nicht im Schulunterricht in die Keller laufen. Sie wollen nicht, dass Frauen in besetzten Städten vergewaltigt werden von russischen Soldaten. Auf russischer Seite, wenn man sich die Debatten in dem Land anguckt, wenn man sich anguckt, was für Worte Moderatoren wählen, dann will Russland ganz klar Krieg. Wenn man mit normalen Menschen in Russland spricht, dann ist vielen alles egal, sie schieben das von sich weg. Aber dann gibt es auch sehr, sehr viele, die sagen, entweder die Ukraine macht das, was unser Präsident, unser Machthaber will, ansonsten vernichten wir die Menschen in der Ukraine. Also das ist die Sprache, die ich auf russischer Seite höre, wenn ich mit Menschen dort spreche, die ich kenne. Es sind bei weitem nicht alle Menschen, aber es sind zu viele, die das entweder hinnehmen oder den russischen Diktator unterstützen. Und bei allen Interpretationen, die es noch so geben mag, bei Interessen, die die USA haben, ist die Sachlage bei diesem Krieg ganz klar. Du hast einen Staat, der imperial denkt, der von einem Menschen geführt wird, der Kritiker vergiften oder erschießen lässt, der kritische Stimmen ins Gefängnis einsperrt, der mit seiner Politik auch dazu führt, dass viele Menschen das Land verlassen haben, der in Städten wie Berlin Morde in Auftrag gibt und dann die Menschen zurücktauscht und wie große Volkshelden begrüßt. Das ist leider eine Realität, die man akzeptieren muss, dass dieser Staat unter dieser Führung ein Staat ist, der Krieg als legitimes Mittel sieht, seine eigenen Ziele zu erreichen. Roast of time for
Liebe Medienhölle, Zuschauer und vor allem Zuhörer, wir kommen jetzt zu Britta Steffenhagen. In der Einleitung haben wir ja schon darüber gesprochen. Sie war bei mir in der Radiosendung zu Gast und hat viel aus ihrem Leben erzählt. Zum Beispiel, dass sie einst auch beim SFB4, spät im Radio Multikulti, angefangen hatte. Das waren ihre Anfänge beim Radio. Auch von der Radio 1 Radio Show, die ja sehr bekannt, berühmt ist für dieses total handgemachte Radio, also Nachrichtensprecher, Werbung, alles live auf der Bühne, alle Inhalte, alles an Musik und wie sie das so, wie die Idee aufkam, wie sie das aber auch mitentwickelt hat, also es war ganz, ganz lieb, aber jetzt hier in der Medienhölle geht es also um ihre Tätigkeit als Synchronsprecherin, wo sie auch wirklich in sehr vielen Filmen zu sehen ist, also eine Lieblingsrolle von mir als Bürgermeisterin, Vizebürgermeisterin Bellwether in Zoomania 2, darüber hat sie auch kurz erzählt. Und ich rede mit ihr darüber, wie es denn jetzt nun ist, gerade mit der Situation der Synchronsprecher. Gerade gab es auch in der letzten Woche schon einen prominenten Fall von Santiago Ziesma, der also sich geweigert hat, einen neuen Netflix-Vertrag zu unterschreiben. Santiago Ziesma, sehr bekannt durch seine Stimme für SpongeBob Schwammkopf. Und das war schon ein Ruck durch die Branche, weil keiner weiß, wie es jetzt weitergeht. Und die Aussichten, die sind nicht so gut, aber hören Sie Britta Steffenhagen selbst.
Frauen sind überrascht, wenn man demonstriert, dass sich das Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt. Das liegt einmal an der zu geringen Kilometerleistung dieser Damen und zum anderen an ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Technik. Immer in der Sorge, ihr Auto zu beschädigen, nutzen sie beim Einparken den vollen Lenkrad-Einschlag nicht aus.
Einfach mal die Fresse halten. Es ist so einfach und Sie können das auch.
Alex Berlin auf DAB Plus und im Web. Deine Stadt, dein Programm.
Es gab eine Initiative, wo du auch mitgemacht hast, wo es darum geht, wie bedroht eigentlich der Beruf des Synchronsprechers ist. Und das hat mich schon umgehauen, dass man Leuten, die eigentlich so verdient sind, weil sie mit ihrer Stimme, mit ihren Emotionen und auch mit ihrem ganzen Körper so viel in eine Figur hineingeben, dass man das richtig fühlt, was der Schauspieler oder diese animierte Figur eigentlich ausdrücken will. Und wenn man dann das Ganze irgendwie mit KI in Zukunft ja so sich immer mehr einheimsen will, dann hätte ich das für eine Sauerei.
Die größte Sauerei ist ja vor allem, finde ich, dass sie es uns nicht bezahlen. Also es ist so geil, man sagt immer, ja, die KI, guck mal, das ist jetzt die neue Entwicklung und das ist jetzt viel schneller und so. Das ist ja so, wie die Leute sind früher Kutsche gefahren und jetzt fahren sie eben Auto. Und da kannst du dich nicht gegen sperren. Und die sind immer so, ey Leute, erstens konnte ich mir da immer noch ausruhen, ob ich eine Kutsche oder ein Auto nehme. Und zweitens, ich bin ja überhaupt nicht gegen eine technische Weiterentwicklung. Aber es ist nicht, erstmal ist es noch lange nicht wirklich schneller, weil sie es nämlich noch gar nicht so weit haben. Also und jetzt wird es auch langsam richtig teuer, hat mir letztens eine Bekannte erzählt, weil sie jetzt gar nicht mehr die Sachen umsonst rausgeben können. Jetzt muss es sich ja langsam lohnen. Also es wird auch noch super teuer. Und außerdem ist es ja die Sauerei ist, wenn es schon so ein ökonomisches Tool ist und es ist ja so viel billiger alles dann und so viel einfacher, wenn das die KI macht, sie klauen das ja einfach. Es gibt ja die KI nicht. Sie klauen unsere Stimmen, sie feeden das in das System. Davon lernt die KI von uns und wir sehen nichts davon. Also wenn sie uns jetzt ein Buyout zahlen würden und sagen, du schaffst dich ab, aber ich kann mir dann wenigstens davon was von der Rente zurücklegen oder so. Ja, dann könnte man ja noch sagen, naja, ist wenigstens ein Deal, den du eingehst. Aber sie haben ja über Jahre einfach Stimmen geklaut und jetzt ist es so, du musst bei jeder Produktion unterschreiben, dass die zu Trainingszwecken deine Stimme verwendet werden kann und wenn du das nicht unterschreibst, wirst du nicht mehr besetzt, auch nicht für deine Feststimmen oder so. Also wir SprecherInnen werden total unter Druck gesetzt und das ist richtig krass. Und jetzt, gut, gibt's da Bewegungen drin und es werden neue Klauseln versucht. Und
wir verabschieden uns einmal vom Live, ja, und sehen uns nächste Woche wieder.
So machen wir es.
Britta, aber jetzt weiter zu dieser...
Macht lieber Live-Sachen.
Genau. Aber jetzt weiter. Also Santiago Ziesma, die Stimme von SpongeBob, der hat das die Woche veröffentlicht, dass er sich weigert, diesen Vertrag mit Netflix zu unterschreiben. Keiner weiß, was es mit dieser berühmten Rolle und SpongeBob irgendwie auf sich hat. Jetzt werden sie ihn jetzt rausschmeißen deshalb oder was? Also mit dem Sprecher von Patrick Starr war das ja dann so, der sich dann geweigert hat und den man dann einfach knallhart ersetzt hat. Ich finde das krass und ich finde das gruselig. Und was ich mir auch so denke, also jetzt mal, wenn man das zu Ende spinnt, wenn alles die KI ersetzt, ja, was machen wir denn? Unter der Brücke schlafen?
Nee, das ist ja genau. Und das ist ja auch dieses Ding, so, ey, ich brauche die KI nicht, dass die KI soll meine Steuererklärung machen, aber dann nicht meine Bilder malen oder ja. Jetzt am besten noch, ich meine, gut, Theater spielen, soweit sind sie noch nicht, aber genau, also was soll das? Wir haben mal gedacht, so Maschinen machen unsere Arbeit und wir haben Zeit, uns um unsere Kinder und zu kümmern und genau, Gemüse anzubauen und so. Und es hat eigentlich nur zu einer Kulmination geführt, dass alle noch mehr und teilweise Mist produzieren und nur die Spitzen verdienen. Also das muss man auch mal so sagen. Also das ist einfach, wer verdient daran, sind wirklich einige sehr wenige Menschen an der Spitze, die dann langsam vor Geld krank werden. Und die anderen werden krank, weil es scheitert an der Umverteilung. Es muss besser umverteilt werden.
Und dann ist es ja auch ein ökologischer Aspekt auch. Diese Technik verbraucht unfassbar viel Strom. Was Streaming heutzutage für
Wahnsinn.
Strom verbraucht. Ich habe das mal im Medienmagazin gehört, da gab es damals eine Studie, die das so ein bisschen aufgeschlüsselt hat. Ich habe so gedacht, Moment mal, ja, wir leben doch in so einer voll Öko-Zeit, aber es ist ja das Gegenteil davon.
Ja.
Also ich hoffe, dass die Leute dafür ein Bewusstsein bekommen, euch auch irgendwie unterstützen und da irgendwie auch was dagegen sagen. Weil wie gesagt, wenn keiner mehr die Kohle hat, dann wird es hier dunkel. Wie kann man denn euch unterstützen oder was gibt es für Kampagnen, um zu sagen, hier binden wir uns, hier verschaffen wir uns irgendwie eine Lobby oder bauen uns da selber was auf?
Ja, bei Insta gibt es diese Kampagne, dass man einfach drauf achtet, aber ich glaube im Augenblick da kann man unterschreiben, aber im Augenblick gibt es jetzt gar nicht so eine KI gegen Synchron, ja.
Weil wenn du sagst, ihr müsst jetzt schon unterschreiben, dass das, dass ihr das abgebt, eure Rechte, dass man damit eine KI schulen darf, dann ist ja jetzt das schon 11:55, ist ja nicht mal 11:55.
Ja. Es ist im Grunde zu spät, ja. Oder nicht im Grunde, ja.
Was ist denn jetzt
verpasst?
Ein anderer Gedankengang zu sagen, ich glaube, das geht noch 2 Jahre gut und dann ist eh Schluss. Also, dass man das vielleicht gar nicht mehr retten kann. Kann das auch ein Gedankengang sein, dass man sagt, wir müssen uns jetzt schon ein anderes Standbeinchen wieder suchen, da anders aktiv werden? Oder sagst du, nein, man soll doch bitte bis zum Schluss auch darum kämpfen?
Ich finde es so. Bin ich da jetzt insofern die Falsche, dass ich so viele verschiedene Standbeine habe, dann gehe ich halt putzen. Also man sollte sich schon kümmern, glaube ich. Aber und trotzdem sollte man kämpfen, einfach weil es ums Prinzip geht. Es geht jetzt nicht darum, ob man da jetzt noch so viel retten kann, finde ich, sondern dass du einfach klar machst, ey, die klauen, wir sind ja schon auch Huren als Schauspieler und so. Bist du jetzt da im Gangbang und kriegst kein Geld dafür. Also das ist einfach, das ist vom Prinzip her einfach und das Prinzip der schlechten Verteilung und dass es nicht von unten nach oben verteilt wird, die Kohle, das ist ein grundsätzliches Prinzip, was sich daran wieder so krass zeigt. Deshalb finde ich, lohnt es sich, darüber zu reden und dafür zu kämpfen, dass das nicht passiert. Aber
wie ist das im Hörbuchbereich? Geht das auch
genau
schon?
Genau so, ja.
Ach, das geht ganz genauso da los.
Da legen sie auch schon so ein Label mit Human Voice, ist jetzt teilweise drauf, dass es wirklich eben eingelesen ist von einem Menschen noch. Ich meine, ich habe Fans, die schreiben, eine schrieb mir letztens, das war so rührend, die hat gesagt, ich habe Depressionen und wenn ich deine Stimme höre, geht's mir besser. Das ist doch, also ich war so dankbar, habe mich so gefreut und das finde ich ganz besonders. Und ich finde die Vorstellung, das macht doch auch was in der Verortung in der Welt mit dir, dass du weißt, da saß ein Mensch, der dir das vorgelesen hat, der oder die da Zeit. Du kannst die anschreiben, die schreibt zurück und das ist, also das geht ja jetzt schon los, dass die Kinder viel schlauer sind, also zumindest als ich oder ich glaube als meine Generation, da gibt es gleich noch ein paar mehr, die dann immer so, das Bild ist ja gar nicht echt, das ist KI, Mama, da brauchst du gar nicht. Und ich bin so, ach stimmt ja, die haben ja jetzt schon einen ganz anderen Blick auf diese Foto, weißt du so. Es ist ja nicht so, ach wie geil, da hat einer das und das gemacht, nee, das ist ja die KI, Das ist so, was ist echt, was ist eben noch...
Aber das lässt mich ja jetzt wieder sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Also es ist ja eine Art Qualitätsanspruch, den Kinder dann auch schon in frühen Jahren entwickeln. Ne? Dass sie sagen, naja, aber es ist ja nur KI-Scheiß, kann ich das selber machen. So
ja, ja, ich hoffe, dass es so, also bei uns und bei den Freunden und so, ja, läuft es eher so, dass wir eben sagen, und dass die ja auch noch mitkriegen, wie viel Arbeit das ist und auch wie viel Spaß man dabei hat, also... Meine Kinder spielen ja selber und die sind ja glücklich, wenn sie das machen können. Also.
Ach toll, die kommen in deine Fußstapfen, ja, so Kinderfilme und sowas.
Mal sehen, ich weiß nicht, ja, könnte sein. Also es ist einfach, hat sich so ergeben, ist dann doch so, dass man das irgendwie so kennt und dann, ja.
Ja, warum nicht? Rollen, von denen man dich kennt, also ich habe dich sofort erkannt in Zoomania.
Ja.
Als Bürgermeisterin,
ja, das
Rayweather.
Ist die tollste, ja. Ja, Bellweather.
Bellweather,
ja. Ja,
Entschuldigung.
Ja, nee, macht gar nichts. Ja, die tollste Rolle, ja.
Dieses, ich liebe das auch so, diese Mischung aus lieb und total bösartig.
Ja, total. Dann, wenn sie da als Kinski-mäßig ausflippt. Oh, das ist aber auch eher ein grandioser, ein toller Film, einfach zu Mania. Ja, und dann bin ich die Stimme von Natasha Lyonne, die ich auch so einfach wahnsinnig finde. Und diese Serie Pokerface, die sie auch mit selber geschrieben hat und wo sie die Hauptrolle spielt. Also so ein cooles Whodunit, so ein crazy Krimiserie, tolle Fälle, verrückte Schauspieler, die da mitmachen. Also herrlich. Und sie ist auch einfach so eine krasse, wie die richtig. Also, und dann bin ich aber auch die Stimme von Eve Miles, eine ganz tolle englische, britische Schauspielerin. Jetzt gerade Darkwater läuft an, ganz tolle Serie. Und ja, Formel 1 habe ich gerade, Carrie Condon, die ich auch sehr liebe, eine irische Schauspielerin. Überhaupt, die Iren spielen ja alle so verrückt. Es ist einfach was ganz Besonderes, wenn du dich mit jemandem so länger beschäftigen darfst, dadurch, du guckst ja ganz anders, wenn du dann, weil du musst ja von ihr abnehmen oder darfst von der anderen Schauspielerin abnehmen und das zu gucken, wie sie das, was hat sie da gemacht und dann, dass dann wie so der Geist von ihr jedenfalls für so eine kurze Zeit auch so alleine durch die Stimme so ein bisschen in dich rübergeht und du dich da so reinmorfst und man dann zusammen was Drittes macht, also ich habe unheimlich viel gelernt von den Schauspielerinnen für mein eigenes Schauspiel auch.
Das finde ich faszinierend gerade, ja. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ja.
Ja, das ist Wahnsinn, wie nah du jemanden kommst. Und gerade natürlich auch, wenn du selber als Schauspieler, also es sei sowieso Synchronschauspieler, ne? Wir sind SynchronschauspielerInnen. Wir spielen ja nicht. Wir sprechen nicht, wir spielen das. Trotzdem ist es so, dass ja nicht alle dann noch als Schauspieler arbeiten. Und wenn du aber als Schauspielerin noch arbeitest am Theater oder auch gerade beim Film, je mehr man dann beides macht, desto, also mir geht's dann schon so, dass ich so sehe, ah geil, dann hat sie das so gelöst, dann steht die Kamera da und das hat sie dann so geguckt und ey, wie hat sie das gemacht? Die haben es so nah und sie ist so, das ist, ja, also weißt du, ja.
Ja, 100%. Im Film habe ich dich zuletzt bei Die geschützten Männer gesehen.
Achso, ja, das war eine nette kleine Rolle. Tolles Projekt. Ja.
Der Sohn von Anja Kaspari krepiert erstmal in der ersten Einstellung. Fand ich sehr abgefahren.
Ja, stimmt.
Sie hat mir hier gesagt, ich habe meinen Sohn nach einer Dosensuppe benannt, Kempel. Und dann dachte ich, die verarscht mich. Dann gucke ich
wirklich?
Da in den Abspann. Der heißt wirklich Kempel Kaspar.
Kempel Kaspar.
Ich dachte, das gibt's doch nicht.
Der ist ganz toll. Ich habe den letztens im Theater gesehen, an der Volksbühne.
Ja.
Bei dem Berlin-Berlin-Stück von Sascha, hier die Tanz. Oh Gott, da komme ich jetzt gerade nicht drauf.
Macht er nicht.
Ja. Und dann dachte ich, wer ist denn dieser coole Schauspieler? Ist ja Wahnsinn und der spricht so toll und so. Und dann bin ich danach dahinter, wir standen da alle noch und haben getrunken, geraucht und so. Und dann sage ich zu ihm, sag mal, das war ja irre und so, danke. Und dann sagte irgendjemand, das ist der Sohn von Anja Kaspari. Und ich so, was? Wir müssen jetzt ein Foto für Mama machen. Ich bin doch Britta Stemmler. Er so, was? Und dann, das war total nett, ja.
Ja.
Ja, genau, stimmt. Der machte auch mit. Also das war, und dann, ja, ich hatte jetzt und durfte so eine kleine Rolle bei Kudam. Ganz klein, nur so eine Tanzlehrerin. Ich habe jetzt eher kleinere Sachen gemacht. Jetzt kommen ein paar, bei dem Stralsund-Krimi waren es ein paar mehr Drehtage und so, genau. Also Film ist nicht so, da arbeite ich mich so langsam vorwärts. Da freue ich mich, wenn jetzt.
Britta, ich wünsche dir auch für die Zukunft, dass immer genug reinkommt für Miete, Spaß und allem, was man braucht. Auch immer genug Prosecco. Ja?
Ja, du bist so lieb. Ja, und
hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder.
Ganz bestimmt. Vielen, vielen Dank. Und du kommst in die Rixdorfer Perlen.
Unbedingt.
Du machst eine tolle Sendung hier und es ist ein toller Ort. Und ja, danke, dass du das machst.
Ah, danke auch.
Wir sehen uns. Ciao.
Wir sehen uns. Tschüss.
Damit Rückblende zum 30. und 31. Mai 2026 und wir blenden auch nicht nur den Ort zurück, sondern auch die Zeit. In dieser Geschichte geht es um 80 Jahre Rias und weil es draußen geregnet hatte während der Aufnahmen, haben wir es in einem kleinen Vorraum gemacht. Das erkennen Sie daran, dass im Hintergrund so einige Rias-Devotionalien an der Wand hängen.
Roast of Rias Berlin.
Ich bin Gerhard Koti. Ich habe in diesem Haus, Kufsteiner Straße 69, im Rias-Gebäude gearbeitet, von 1976 bis 1985. Ich habe gearbeitet bei dem legendären Rias-Treffpunkt, der Jugendfunksendung dieses Hauses.
Das war eine begehrte Stelle, kann ich mir vorstellen. Wie bist du dazu gekommen? Das ist doch ein Traumjob gewesen.
Ich war Student am Institut für Publizistik. Und das war für mich als Kind aus der Provinz so die letzte Chance, an der Uni noch voranzukommen. Und habe gedacht, die Publizisten, das ist interessant. Und ich suche mir diejenigen aus, die auf den ersten Blick nicht die Lieblinge der Studenten sind. Irgendwann im Laufe der Zeit hatte ich dann eine Veranstaltung bei Herbert Kundler. Der war der Programmdirektor von RIAS Berlin. Und der hat mir eine Chance gegeben. Ich bin ihm sicherlich auch ein bisschen aufgefallen. Aber ich habe auch gesagt, ich will es wissen. Das ist ein Programmdirektor, der könnte dir doch den Zugang zu Medien verschaffen. Und tatsächlich, es hat funktioniert.
Die ganze Geschichte beim RIAS und dann später auch noch beim SFB, auch Morgenecho und so weiter, in einer Extrafolge. Jetzt geht es mir darum, etwas in die Öffentlichkeit zu ziehen, die ja etwas versteckt in Plauen ablief. Man hatte dich dort eingeladen zu einer kleinen Feierstunde. Was war das und aus welchem Anlass vor allen Dingen?
Ja, völlig überraschend für mich, die Begegnung mit den Hörerinnen und Hörern in Plauen im Vogtland. Dazu gehört die Geschichte, dass der RIAS ja auch von dem Süden her in die DDR einstrahlen wollte, um die gesamte DDR abzudecken. Und dazu gab es einen Sender im Hof. Und wir hatten...
Das war ein Mittelwellensender?
Auch UKW.
Auch UKW, ah.
Das war völlig irre. Wir saßen hier in West-Berlin und gaben Programmtipps von Bands durch, die in Hof oder Markt Rewitz oder sonst wo spielen würden oder Diskussionsveranstaltungen, die es da auf dem Land gab. Völlig irre. Man ist ja Ruhrstädter und hat dann Hörer auf dem Land. Aber wenn man das angenommen hatte, dass RIAS eine besondere Aufgabe hatte, nicht der Sender Freies Berlin war, sondern der Sender, dessen Hörerschaft eigentlich weiter weg war, benachbart, aber das war ein eigenes Gebiet, zunächst mal sich in die Köpfe und Hirne dieser jungen Leute zu versetzen. Das sind keine Westberliner, die auf Demonstrationen gehen oder die umherschweifende Haschrebellen sind, sondern die sind ganz anders, die ticken ganz anders, notgedrungen. Und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann war es eine spannende Aufgabe, für solche Hörer Radio zu machen.
Nun hätte man sich ja vorstellen können, dass das ein Treffen in Hof ist, aber du warst ja in Plauen. Plauen liegt 26 Kilometer Luftlinie von Hof entfernt. Warum ausgerechnet jetzt Plauen und was war der Anlass?
Der Anlass war 80 Jahre RIAS und es gibt hartnäckige RIAS-Fans, glühende Verehrer in Hof, zu denen ich auch durchaus Kontakt hatte. Das wären noch interessante Geschichten und die Partnerstadt von Hof ist Plauen, eine der. Und dann haben wir gesagt, also wenn ihr so eine Jubiläumsveranstaltung macht, 80 Jahre RIAS, dann möchten wir das bitte schon bei uns auch machen. Denn bei uns stand ja ein Störsender. Und bei uns gab es so viele Leute, die RIAS gehört haben. Macht doch bitte diese Veranstaltung auch bei uns in Plauen. Und dann bringt doch mal jemand mit, der beim Radio RIAS noch gearbeitet hat. Naja, und dann gibt es ja dann Leute, die so wie ich in ihren 70ern sind und die dann sagen, okay, ich habe Zeit, ich habe Lust zu sowas und bin da halt hingefahren und es war eine interessante Begegnung.
Störsender, apropos, wir sind ja gerade im alten RIAS-Gebäude heute, Deutschlandradio Kultur, nein, Deutschlandfunk Kultur, aber vom Deutschlandradio und im Eingangsbereich stand der früher oder zumindest einer der Störsender. Das muss man sich so vorstellen, dass auf derselben Frequenz versuchte, so eine Art Jamming, würde man heute sagen, so einen auf- und abschwellenden Ton zu senden, um das eigentliche Nutzsignal des RIAS zu übertönen und damit für den Empfang unbrauchbar zu machen. Hier stand einer, der ist inzwischen abgebaut. Sah man denn in Plauen irgendwie noch Überreste vielleicht von solchen Anlagen?
Nein, da war nichts mehr zu sehen. Ich bin mit einem Fan und auch ein großer Schallplattensammler von Amiga-Platten rumgefahren in der Stadt. An dieser Stelle stand der Störsender und an einem anderen Ort, da waren Gebäude, wo die Leute drin saßen, die sich um diesen Störsender gekümmert haben. Aber zu sehen war gar nichts mehr. Zu sehen ist ja auch in Hof nichts mehr. Auch die Sendemasten oder der Sendemast in Hof ist ja auch vor vielen Jahren schon mir nicht ist gesprengt worden.
Es gibt doch keine Gedenkplakette oder irgendwas, was daran erinnert, dass da mal quasi der Kalte Krieg im Äther stattfand?
Ich glaube nicht. Ich kann es nicht wirklich behaupten, aber nach dem, was ich von den Leuten sowohl in Plauen als auch in Hof gehört habe, erinnert wenig oder gar nichts an den Rias.
Wer ist denn nun gekommen zur Gedenkstunde? Nur alte Rias-Hörer oder auch vielleicht junges Publikum da?
Es war sozusagen meine Generation, lauter Grauköppe. Mhm. Es waren auch ein paar Jüngere dabei. Aber es ist halt eine Begegnung mit ihrer Vergangenheit gewesen. Es ist ja interessant, die Leute haben ja richtig für diese Sender geschwärmt. Das ist einem im Nachhinein fast schon peinlich. Man hat einfach seine Arbeit gemacht, dass man da sozusagen eine kleine Radiogröße war, war einem so bewusst nicht. Ich habe jetzt an diesem Wochenende ganz viele Autogramme geben müssen. Das war nicht gerade mein Alltag hier als Radiomoderator.
Aber ihr habt doch Hörerpost bekommen. Es gab doch die sogenannte Hörerpostbestätigung mit ganz nicht Klarnamen, sondern eher so wie Hunde, Kuchen, Alfred und Ritter Unkel.
Mick Jagger, der 19. und all solche Geschichten. Ja, also diese Post habe ich auch, muss ich sagen, intensiv gelesen. Und ich habe auch häufig am Samstag die Wunschsendungen gemacht. Das heißt, man kriegt diese Briefe. Plattenwünsche wurden dort erwähnt und dann hat man meistens am Samstag dann diese Wünsche erfüllt. Und ich glaube, das war auch so ein Teil dessen, dass ich da ganz gut bekannt war.
Aber trotzdem, worüber hast du dich denn da jetzt unterhalten? Hast du die ganze Zeit nur zugehört oder musstest du Anekdötchen erzählen? Wie war es denn?
Also ich habe sehr viel erzählt. Die Geschichte war so aufgebaut, dass derjenige, der Initiator dieser ganzen Geschichte war, ein gewisser Jürgen Stader, einer meiner Hörverhörer, der hatte eine sehr schöne Präsentation ausgearbeitet. Schon 2006 hat er damit angefangen und hat auch professionelle Hilfe erfahren. Ganz viele Ausschnitte, Bilder, Dokumente in einer richtig guten Präsentation vorgeführt.
Hast du was Neues erfahren?
Nee, das nicht. Ich hatte gedacht, weiß. Aber wir haben das gar nicht vorher geprobt oder so. Das war klar. Er macht diese Präsentation und dann sitzt da auf einem Hocker der Zeitzeuge, der kann zu bestimmten Gelegenheiten was sagen. Wir haben uns dann immer so angeguckt und das war klar, jetzt soll mal der Experte, aus der es selbst erlebt hat, soll jetzt mal erzählen. Und ich hatte mir so eine Reihe von Anekdoten schon kurz notiert, dass ich diese unbedingt erwähnen wollte, weil das natürlich auch einfach schön ist, wenn man zum Beispiel erzählen kann, was man mit den Rolling Stones erlebt hat oder mit anderen Größen.
Was hast du denn mit den Rolling Stones erlebt?
Rolling Stones war ganz toll, die waren in der Waldbühne.
Das war aber 65.
Ja.
Da warst du noch nicht bei den Rolling Stones.
Also die Rolling Stones spielten Ende der 70er oder Anfang der 80er in der Waldbühne. Und im Vorfeld war schon die Frage, wer kriegt denn ein Interview? Schwierig, limitiert. Dann gab es die zusätzliche Möglichkeit, mit einem Stone zu sprechen, weil der eine Soloplatte hatte. Bill Wyman, der Gitarrist, hatte so ein Soloprojekt. Über dieses Mal konnte ich gehen über die Plattenfirma von Bill Wyman und kriegte deswegen mit ihm ein Interview. Im Interconti, schicke Sache. Hohe Sicherheitsstufen, bis man in ein Zimmer geführt wurde, wo schon nett Getränke und Obst waren. Dann wurde Herr Wyman zugeführt. Und dann habe ich mit Bill Wyman ein Interview gemacht, was einfach hochinteressant war insofern. Ich hatte zum ersten Mal ein Nagra-Gerät, Nahbesprechungsgerät mitgenommen. Die Idee war, ich mache das mit diesem hochwertigen Gerät, damit wir gleich diese Spulen in den Ü-Wagen bringen können und dann abspielen. Also, Naga angeschaltet, vermeintlich. Frage auf Englisch, Frage auf Deutsch, Antwort auf Englisch, übersetzt auf Deutsch hin und her, das dauert so seine Zeit. Und nach der 7. Frage denke ich, guck doch mal, ob das Ding läuft. Nein, es lief nicht. Das war der Amateurfehler eines Menschen, der nicht täglich mit dem Gerät umgeht. Es lief nicht. Ich habe mich entschuldigt bei Bill Wyman. Okay, wir fangen von vorne an. Aber bitte nicht mehr übersetzen. Wir machen uns jetzt in einer Sprache, in meiner Sprache durchziehen. Ja, dann habe ich das gemacht. Und das war mein recht langes Interview mit Bill Wyman, der auch viele interessante Sachen erzählt hatte. Unter anderem, dass er mit einigen anderen am Vorabend versucht hatte oder am Vortag versucht hatte, einen Besuch in Ost-Berlin zu machen. Einfach mal gucken, wie sind die Leute drauf. Andere waren kunstinteressiert, so wie Charlie Watts. und nochmal irgendjemand von zu uns. Aber es ist ihnen nicht erlaubt worden, die Einreise. Das heißt, sie haben relativ lange gewartet und mussten dann wieder zurück.
Es gab ja das Gerücht, dass sie auf dem Springer-Hochhaus mal spielen wollten, sollten. Ist da was dran gewesen? Hast du das irgendwie rauskriegen können?
Also das ist eine ganz, ganz blöde Geschichte eines Moderators gewesen, der irgendwie durchgeknallt war. Mhm. Der tatsächlich behauptet hat, Kai Blömer heißt der Mann, dass die Stones auf dem Springer-Hochhaus spielen würden für Ost-Berlin. Nix dran.
Auch Rias Treffpunkt. Die andere Frage ist ja natürlich, in dieser Stadt, in der geteilten Stadt damals, Berlin, West-Berlin, Ost-Berlin, lebt ja auch David Bowie. Der durfte ja irgendwie einreisen. Also der hat sich schon des Öfteren mal umgesehen, sagt man. Offenbar war vielleicht dann auch der Rias dran schuld, dass da irgendwie die Stones da nicht rüber durften. Oder, und das meinte ich vorhin mit 1965, dieses wirkliche Chaos-Konzert in der Waldbühne, als tatsächlich die Fans die Waldbühne zerlegten, ne, kaputt machten und das auch ein Schock war für den regierenden Bürgermeister Alberts, hieß der, glaube ich, damals.
Ja, Pastor.
Pastor. Und dass auch eine Abendschau richtig ausgewertet wurde und daraufhin ja auch das 11. Plenum des SED-Zentralkomitees die DDR-Beat-Musik so ein bisschen unter die Lupe nahm. Unser Staat ist ein sauberer Staat. So, das war damals so der Ausläufer der Stones.
Schluss mit diesem Je-Je-Je.
Genau. Ja, obwohl das ja eher die Beatles waren, ne, mit Je-Je-Je. Aber das haben die Genossen damals alles ein bisschen verwechselt oder durcheinander gerührt. Das war so eine Anekdote, die du da erzählt hast. Und welche Anekdote bringst du mit von den Hörerinnen und Hörern deiner Sendung quasi damals?
Es ist interessant, wie intensiv die Leute Radio gehört haben und wie sie den Rias ja verehrt haben und wohl immer noch verehren, auch nach Jahrzehnten später noch. Also Geschichten wie, wo habe ich hören können, was musste ich noch machen mit der Antenne, damit ich einen guten Empfang hatte. Und was immer wieder gesagt wurde, ihr habt das gut gemacht, ihr habt die Musik für uns zum Mitschneiden gespielt. Ja, so das hat mir immer wieder gesagt, Leute, quatscht nicht drauf auf die Anfänge. Wir brauchen das. Und dann gibt's ja einige dabei, die auch DJ-Mucker waren. Mhm. Haben gesagt, also wenn wir das bei euch mitgeschnitten haben, dann sind wir auf unsere nächste Veranstaltung gegangen und konnten das spielen. Also das war einem schon klar. Ich erinnere mich, dass wir mal versprochen haben, wir spielen sämtliche LPs von AC/DC aus, ohne dazwischen zu quatschen. Das war ein ganz toller Erfolg. Ja, also ganz, ganz wichtig, Musik, die nicht zugänglich war, kam über den Rias, wurde mitgeschnitten und dann bei der nächsten Fete gespielt.
Obwohl, es gab eine Amiga-LP von AC/DC, aber das hatte offenbar eher den Geschmack noch angetrieben als befriedigt. Insofern war natürlich auch eure Arbeit beim Rias dazu da, das, was im staatlichen Plattenlabel nicht aus Lizenzgründen geschafft wurde, dann auszugleichen. Auf der anderen Seite, DD64, weiß ich, mit der Sendung Duett Musik für den Rekorder, hat ähnliche Bedürfnisse befriedigt und die Podiumsdiskothek. Aber nochmal zurück nach Plauen ins Vogtland zu dem Treffen. War das nun so eine Art Geburtstagsfeier tatsächlich?
Also es war riesige Torte, es waren eigentlich zwei Torten sogar, eine Torte für Rias 1 und eine Torte für Rias 2. Und die schmeckten wirklich gut, man konnte sie essen. Und die Herzlichkeit, das hat mich alles schon sehr berührt, muss ich sagen. Und sage, Mensch, hast du damals vielleicht doch richtig gemacht, denn der Rias war ja in West-Berlin die Nummer 2. Da war der SFB und den jungen Leuten war SFB weit vorne vor Rias Treffpunkt. Und es war ewig eine Konkurrenz. Und wir hatten halt Hörer, die nicht in West-Berlin waren und die nicht die Ansprechpartner waren. Insofern haben wir das richtig gemacht, dass wir uns sehr um diese Hörer gekümmert haben. Und der Rias ist überhaupt nicht vergessen. Es ist noch präsent.
Wir hören uns jetzt gleich ein Audio-Interview an von Alexander Tauscher, der beim Alex Berlin Radio die Sendung Radioreise macht. Er hat die zwei Veranstalter vor Ort kurz interviewen können. Dir erstmal, Gerhard Kohli, vielen Dank. Und du bist auch wieder Vorlage, denn du steckst voller Geschichten, die wir jetzt in dieser Medienhöllen-Ausgabe gar nicht umfassend und würdigend bei dir abfragen können. Erstmal bis hierhin. Dankeschön.
Ja, gerne wieder.
Welche Bedeutung, wir sind hier in Plauen, hat dieser Rias für dich, für euch gehabt hier in dieser Stadt, aber vor allem auch in diesem Stadtteil hier?
Ich bin unter anderem Vorstand beim 1. FC Wacker und ich bin hier in einem Arbeiterviertel aufgewachsen. Und in diesem Arbeiterviertel haben also wirklich alle Rias gehört. Es war unser Sender, dort haben wir unsere Informationen bekommen, die wir gebraucht haben fürs Leben. Und dieser Sender, der hat uns von früh bis abend begleitet. Wir haben hauptsächlich Rias 2 gehört als jüngere Menschen, weil das eben der Jugendsender war. Das war einfach ein geiles Radio. Erstens mal gab es keine Werbung und zweitens haben die für uns extra die Lieder ausgespielt, sodass wir das aufnehmen konnten. Denn wir kamen nicht an die Westmusik. In Plauen waren die Menschen zuerst auf der Straße, 2 Tage vor Leipzig übrigens. Viele in Deutschland denken noch, dass in Leipzig die Revolution losging. Das stimmt nicht, die ging in Plauen los. Wir hatten die höchste Ausreisequote in Plauen und haben alle Rias gehört. Und der Rias aus ostdeutscher DDR-Sicht, dort nannte man das ja Hetzsender, hat dafür gesorgt, dass wir gut rübergekommen sind sozusagen. Dann zu unserem Begrüßungsgeld nach Hof etc. Dann wurde leider dieser Sender eingestellt, weil er seinen Auftrag, nämlich die deutsche Einheit, erfüllt hatte. Ich bin dann über 5 Ecken zum Journalismus gekommen, bin übrigens ursprünglich Baufacharbeiter, Maurer und habe dadurch auf diesem Wege den Jürgen Stader kennengelernt, ein unfassbarer Rias-Fan, der mir erstmal den Rias erklärt hat. Das wohlgemerkt 35 Jahre nachdem ich den gehört habe, habe ich dann erstmal alles über den Rias erfahren und wusste auch, warum in Plauen der Störsender war, warum in Hof der Verstärker war, etc. Und dann sagte er mir, dass der Rias sich ganz schwer tut, selber in Berlin mit seinem Erbe und dieses totschweigt und es einen 80. Geburtstag gibt, der in Berlin nicht gefeiert werden soll und er das in Hof feiert.
Und das ist toll, dass du es schaffst, 80 Jahre nach Gründung des damals noch Drahtfunk im amerikanischen Sektor, später des Rundfunks im amerikanischen Sektor Berlins, hier Fans in einen Verein zu locken, in so eine Halle mit einem einfachen, schönen Vortrag, PowerPoint, Bilder, O-Töne einspielen, eine Rias Geburtstagstorte, Musik aus dieser Zeit, dass du es schaffst, noch daran zu erinnern, in heutigen Zeiten.
Für mich war klar, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es niemand machen.
Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
Jürgen Stader aus Hof, eine fränkische Stimme der fränkischen Welt.
Und aus dem freien Oberfranken bist du zu uns hierher gekommen, nach Plauen in die einstige SBZ, später DDR. Jürgen, ich kenne dich als Rias-Hörer.
Also Rias war für uns ein Lebensgefühl. Rias war kein Sender, Rias hat zur Familie gehört. Und meine Eltern, paradoxerweise, haben sich nie mit dem Rias vorher beschäftigt. Ich bin eigentlich durch Zufall auf den Rias gestoßen, weil mein Onkel Evergreens Agogo gehört hat. Als ich bei meinem Onkel mal Urlaub gemacht habe, so ein Wochenende, habe ich diese Sendung gehört. Das war Liebe auf den ersten, nicht Blick, sondern auf den ersten Höreffekt. Und seitdem hing ich an diesem Rias-Programm, weil es ein idealer Sender war. Er hat humoristisch was gemacht, er hat informativ was gemacht, er hat die richtige Musik zur richtigen Zeit gespielt und er hat auch Hof oder das Vogtland immer im Blick gehabt, weil die unsere Stadt immer namentlich erwähnt haben mit den Senderangaben und so wurde ich automatisch Rias-Fan, Rias-Hörer und das ist bis jetzt geblieben. Also ich halte dieses Rias-Andenken sehr hoch.
An sich der Oberfranke und der Berliner hat ja nicht so viel gemeinsam. War es ein Zufall, dass eben die Verbindung abseits der Frequenz so eng wurde zu Berlin, weil ihr seid ja ganz verschiedene Typen, Berliner und Hofer.
Sagen wir so, der Oberfranke oder der Franke selber ist ein zurückhaltender Mensch. Und für mich war das eigentlich das Tolle, als ich nach Berlin gekommen bin, das erste Mal als Tourist oder als Jugendlicher, dass die Berliner diese Kotterschnauze, dieses Weltoffene, dieses Lustige, das hat mich fasziniert. Und da habe ich dann gemerkt, dass die Berliner so ein bisschen mein Lebensgefühl verinnerlicht haben. Und dann bin ich mehr zum Berlin-Fan geworden, bis dahin, dass ich sogar einen Verein in Hof habe, Bund der Berliner und Freunde Berlins, dem ich vorstehe, weil wir öfter nach Berlin fahren, weil wir Berlin-Kultur nach Hof gebracht haben. und immer wieder für diese Beziehung Hof Berlin auch schwärmen.
War es dir zu geteilten Zeiten schon bewusst, welche Bedeutung die Frequenz in Hof für uns in der DDR hatte, vor allem für uns in der südlichen DDR? Alle unsere Antennen waren auf Hof, aber war es dir bewusst, was für ein magischer Ort für uns Hof war?
Ja, war mir von Anfang an bewusst, weil ich versucht habe, Brieffreundschaften aufzubauen mit Hörern von Plauen bis Dresden bis rauf an die Ostsee und habe dann gemerkt, in den ersten Briefen und in den ersten auch Gesprächen, wie ich dann Leute getroffen habe, wie wichtig der Sender, wie wichtig diese Information für die Bürger der DDR ist. Und das hat auch mein DDR-Bild positiv geprägt, weil ich dann mich über die Städte auch mehr informieren konnte und informiert habe. Also für mich war der RIAS so ein Transmissionsriemen für die deutsche Einheit, weil sie viel über die DDR berichtet haben. Das hat für mich auch ein offenes und ein Weltbild gebracht, dass ich die DDR von Anfang an interessiert verfolgt habe. Nicht nur die Politik, auch den Sport oder die Kultur.
Roast of RIAS Berlin.
Gerd, wir sind jetzt gegenüber vom ehemaligen RIAS-Gebäude, dem heutigen Deutschlandradio Berlin quasi, in deiner Stammkneipe von damals. Kann man das so sagen? Ja. Obwohl der Name Pusteblume erinnert nun nicht mehr dran, sondern wie hieß das früher hier?
Das hieß damals Restaurant Toni am RIAS.
Richtig, am RIAS war
sozusagen. Toni am RIAS.
Durfte man auch als Betreiber tatsächlich damit so ein bisschen Werbung machen?
Also stand irgendwie drunter, glaube ich.
Ja.
Also jedenfalls für uns war, gehen wir zu Toni. Das heißt also, es war wirklich ein bodenständiger, guter Italiener, vernünftige Nudeln, vernünftige Pizza und eben italienische Herzlichkeit. So wie man sich das vorstellt, wie ein Italiener zu sein hat in den 70er und 80er Jahren. Und hier waren wir häufig, auch oft auf Einladung der Vertreter der Plattenfirmen, die hier regelmäßig vorbeikamen, ihre neuesten Produkte vorstellten und danach können wir beim Essen so ein bisschen vertiefen.
Aber jetzt natürlich nicht mit so einem transportablen Plattenspieler, wie man ihn so aus den 60er Jahren kannte, sondern man zeigte sich die Platten nur. Ne? Also es war kein Abhören hier.
Nee, man hörte auch, also meistens war es so, wir haben drüben im Sender so aufgelegt, mal reingehört. Also eines meiner sensationellsten Hörerlebnisse, was ein neues Produkt ergibt, war Dire Straits, Sultans of Swing.
Bis heute noch ein
das ist
toller
ein
Titel.
Ein Stück. Ja. Und als wir das präsentiert bekommen, boah, ist ja unglaublich. Ja. Wer ist das? Also, das war wirklich ein bleibender Eindruck. Auch Nina Hagen kam da drüben an und stellte ihre Sachen vor. Also, ja, das war damals schon so. Es war jetzt nicht nur hier Pizza essen gehen, sondern zunächst mal wollte man wissen, was habt ihr?
Und warum habt ihr das nicht bei euch in der Kantine gemacht?
Beim Italiener ist das Essen besser. Abgesehen davon ist eine Einladung zum Italiener sehr viel wertiger, als komm, ich gebe mal eine Runde Kantinenessen aus.
Ja. Wir nutzen mal jetzt die Gelegenheit, noch eine Anekdote nachzutragen, die in Verbindung zum Senderstandort Hof besteht. Du hast mir auf dem Gang vom Gebäude, jetzt vom Funkhaus hier rüber, erzählt, dass es da eine ganz besondere Beziehung gibt zu einem Hofer oder zu zwei Hofern.
Ja, also irgendwie eine tolle Geschichte. Also dadurch, dass ich diese Hörerpost regelmäßig gelesen habe, kannte ich ja auch so ein bisschen manche Leute und es gab auch welche, die angerufen haben. Und einer, mein Hörer, ein gewisser Schüler damals, Jürgen Stader, war ein Reggae-Fan. Und da hat sie immer gefreut, wenn ich Reggae-Platten aufgelegt habe. Und dann fügte es sich, dass der berühmte große Jimmy Cliff in Berlin spielen sollte. Und er wollte unbedingt dahin und hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich dann eine günstige Unterkunft wisse, Jugendherberge, was auch immer, wo er unterkommen könnte.
So, jetzt sind wir hier schön bedient. Vielen Dank.
Ja.
Wie zu alten RIAS-Zeiten.
Ach, das ist die kleine Portion hier. Ne?
Das ist die kleine Portion. Guten Appetit.
Ja, danke schön. Also, um es kurz zu machen, ich habe gesagt, also weißt du was, dann schlaf doch einfach bei uns zu Hause. Dann ist das Thema erledigt, deine Eltern können beruhigt sein. Und so geschah es dann. Er kam in Berlin an, hat bei uns übernachtet, ging zu Jimmy Cliff und seither war er erst recht mein Hörer. Weil wir haben uns dann immer wieder über jamaikanische Künstler, über Jamaika ausgetauscht. Dann in Berlin Leute kennengelernt, die auch zu dieser Reggae-Community gehören. So hat sich das über Jahre entwickelt. Und ich, wenn ich in Hof war,
was so oft nicht passiert ist. Aber ich habe einmal eine tolle Filmsendung gemacht, wo dann hat man halt die Familie Stader besucht.
Und Jürgen Stader war jetzt auch Mitinitiator dieser kleinen Geburtstagsfeier in Plauen wieder.
Also ist dann umgewechselt zum älteren Bruder.
Ah, okay.
Jürgen war derjenige, der mich eingeladen hat, und Jochen war der Kleine. Mhm. So, und der ist ein glühender Rias-Fan. Der hat da geradezu so seinen großen Hobby gemacht. Der hat alles gesammelt. Dokumente, Mitschnitte, hat Kontakt zu allen möglichen Rias-Leuten aufgenommen. Und also er ist wirklich der Superfan, und es ist ein Hobby, was er sehr ernsthaft betreibt, muss ich sagen, weil er hat eine wirklich tolle Präsentation gemacht über 80 Jahre Rias. Die Ursprünge dieser Präsentation gehen zurück auf das Jahr 2006, wo er mit dem früheren Rias-Mitarbeiter, später im Fernsehen bekannt beim ZDF, Joachim Jauer, der hat ihm geholfen, bestimmte Materialien zusammenzutragen. Also jetzt nicht nur amateurhaft, sondern das war schon eine sehr, sehr gute Präsentation.
Also ich merke schon, wir müssen dich noch mal vors Medienhölle Kameraauge bringen. Jetzt erstmal, damit das Essen nicht kalt wird, guten Appetit. Was hast du dir bestellt? Was ist das?
Mozzarella-Sticks.
Also in alter italienischer Tradition.
Genau.
So, das als kleiner Ausflugstipp, wer mal das ehemalige Rias-Gebäude sich angucken will bei seinem Berlin-Besuch. Der kann dann hier Halt machen. Und
empfehlenswert für Familien mit Kindern. Hier gibt es wirklich einen super Spielplatz, bei dem auch meine Kinder häufig waren, als sie klein waren. Und wenn meine Familie mir signalisieren wollte, dass sie hier sind und auf mich wartet nach der Arbeit, hing mir ein Förmchen oder ein Schäufelchen hinter der Windschutzscheibe. Aha, am Scheibenwischer.
So, jetzt erstmal guten Appetit und bis demnächst hier in der Medienhölle.
Oh, ich habe jetzt gekommen. Ja, wunderbar. Ach, guck mal, ich wollte doch eigentlich nur was Kleines zu nennen.
Gerhard Coty fing 1976, wie gesagt, beim Rias Radio im amerikanischen Sektor an. Dann 1985 ging es zum SFB und 2010 ging er dann beim Rundfunk Berlin-Brandenburg in Rente. Aber er ist ja immer noch sehr, sehr agil und aktiv. Das ist auch irgendwie schön zu sehen. Ich hatte ihn auch schon in der Sendung. Es macht immer einen großen Spaß mit ihm. Und sicherlich wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir ihn hier in der Medienhölle gesehen haben. Dann ist noch jemand auch...
Nee, Moment, wir sind verabredet. Also das können wir schon mal...
Wir sind auf jeden Fall verabredet.
...unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern durchaus versprechen. Es gibt ja noch einen anderen Termin. Also das war ja... ein willkürlich festgelegter Termin jetzt am letzten Maiwochenende, weil man irgendwie zwischen den eigentlichen Daten 7. Februar 1946 und 4. 5. September 1946, als der Dias dann umbenannt wurde im Herbst, und im Umfeld quasi des eigentlichen Geburtstages gibt es dann von uns auch nochmal zusammengefasst von zwei Menschen des Rias, dazu gehört Gerhard Coty und wen hatten wir noch?
Uwe Wohlmacher.
Sag's mir. Uwe Wohlmacher, genau. Und darauf kann man sich vielleicht jetzt schon mal freuen.
Ja, seien Sie gespannt. Wer hat Peter Lustig früher immer gesagt, hier ausschalten? Aber diesen Ausschaltenspruch gibt es bei uns nicht, sondern bei uns gibt es diesen ganz berühmten Spruch mit dem Erden. Ne? Also vergessen Sie nicht, Sie wissen schon.
Und kommentieren und abonnieren, nicht vergessen.
Ja, ganz wichtig. Wir brauchen mehr Reichweite.
Oh, schreiben Sie alles in die Kommis.
Alles in die Kommis. Schimpfen Sie uns auf. Ist egal. Der Algorithmus, der freut sich.
Medienhölle. Abonnieren, kommentieren. Medienhölle.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.